Wir beginnen mit den ersten sieben Versen, den Grußworten aus dem Philipperbrief, die der Apostel Paulus an diese Gemeinde schrieb. Und das Thema ist überschrieben mit empfangene Gnade. Ich lese aus der 84er Luther-Übersetzung. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden über eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Soweit Gottes Wort. In diesen Briefen des Apostel Paulus an die örtlichen Gemeinden, an die er schreiben durfte, geht es in erster Linie immer wieder darum, wie kann eine Gemeinde in den Ordnungen Gottes leben? Eine Gemeinde ist ja nicht nur eine zusammengerufene Schar von Menschen, die sich mal wieder treffen soll, miteinander darüber reden soll, wie gut Gott ist, sondern es ist eine organische Gemeinschaft, die nach den Ordnungen des lebendigen Gottes aus dem Himmel herab leben soll, die nach den Maßstäben Gottes auf dieser Erde eine Demonstration der Herrlichkeit Gottes sein soll. Allein schon aus dieser Betrachtung verstehen wir, dass ein Christ kein Privatmensch mehr ist. Er gehört Gott. Und Gott bestimmt, was er zu tun hat hier auf der Erde. Ein Christ ist kein Privatmensch mehr, sondern ein Kind Gottes. In diesen Briefen geht es also um die Ordnungen der Gemeinde, um ihre Stellung vor Gott. In welche Stellung ist überhaupt die Gemeinde, sind die Gläubigen erhoben worden? Die Briefe sagen uns das, die Paulus schreiben durfte, in welche Herrlichkeit der Mensch erhoben worden ist, wo er nie hätte hinkommen können, was er nie hätte erarbeiten können, was er auch eigentlich nie verdient hat und doch in eine so erhabene Stellung erhoben worden ist, wo er nur Lob und Dank sagen darf. Die Briefe schreiben auch darüber, über die Vorrechte der Gemeinde. Vorrechte der Gemeinde, das heißt Vorrechte vor den Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören, nämlich Gemeinde, die aus der Gnade handeln und leben darf. Aus der ständigen Fürsorge des lebendigen Gottes, von morgens bis abends, durch die Nacht und wieder zum Morgen. Aber die Briefe handeln auch von den Pflichten dem heiligen Gott gegenüber, den Pflichten. Gemeinde ist nicht nur eine Einrichtung, die nehmen darf, sondern auch geben muss, die zwar beschenkt wird aus der Ewigkeit, aber mit der Option, durch die Geschenke Gebende sein zu können. Das ist die Verpflichtung dem lebendigen Gott gegenüber. Und die Briefe schreiben auch von der Verpflichtung der Gemeinde der noch verlorenen Welt gegenüber. Gemeinde darf auch nicht passiv hier in dieser Welt stehen und leben, sondern hat eine gravierende Aufgabe und Verpflichtung. Ich betone dieses Wort sehr stark. Verpflichtung der Welt gegenüber. Ihnen nämlich das Zeugnis der Gnade Christi mit Worten und im Wesen zu sagen und mit Werken zu zeigen. Das ist eine Verpflichtung, der sich Gläubige nicht entziehen dürfen, wenn sie ihren Herrn ehren wollen. Denn der Apostel schrieb ja auch im Korintherbrief an die Korinther, die wieder versuchten, christlich zu leben, für sich, sich einfach in der Gnade zu freuen, dass sie Christen sind, schrieb er in 1. Korinther 4, das Evangelium steht bitte nicht in Worten, liebe Korinther, sondern euer Leben soll es zeigen, in Kraft. Nicht in Worten, sondern in Kraft. Die Welt soll die Kraft sehen des Evangeliums in unserem Leben. Sie sollen schauen können, Anschauungsunterricht haben, was Gott in Jesus Christus für die Menschen getan hat. Da geht es anders zu. Anders zu als bei den Menschen in der Welt, die ohne Hoffnung leben. Da geschehen Wunder, da geschehen Zuwendungen, da öffnen sich Wege, wo zuvor alles verschlossen ist. Da ist Hoffnung in einer hoffnungslosen Situation augenscheinlich. Da ist Zuversicht, wo man gar nichts mehr erkennen kann. Da ist Glaube, der alles erfasst im Glauben, was Gott getan hat, ohne es verstehen und wissen zu können. Das soll die Welt sehen, das soll sie uns abspüren. Das Evangelium steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Davon handeln diese Briefe des Apostel Paulus, der durch den Heiligen Geist dies niederschreiben durfte. Kurz gesagt, die Briefe des Apostel Paulus behandeln den Aufbau, das Wachstum der Gemeinde, den Grund ihres Daseins, warum überhaupt Gemeinde hier auf Erden ist, und das Ziel in der ewigen Herrlichkeit für die erlöste Schar. Davon reden die Briefe. Und darum lesen wir auch die Schrift. Nicht nur, um irgendwie ein wenig mehr in unserer Erkenntnis bereichert zu werden oder Wissen bereichert zu werden, sondern zu wissen, was ist Leben? Was ist Leben hier auf Erden? Wozu bin ich hier? Warum hat Gott mich nicht schon weggenommen? Wir wissen ja, dass ein wiedergeborenes Kind Gottes in Wahrheit, so sagt der Herr Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, nicht mehr in diese Welt gehört. Er betet, Vater, diese sind nicht mehr von der Welt, so wie ich auch nicht von der Welt bin. Und doch sind sie hier. Also müssen sie eine Aufgabe haben. Muss irgendetwas Besonderes mit ihrem Hiersein zusammenhängen. Und das sagen uns diese Briefe. Paulus wurde ja besonders als der Apostel der Heiden bezeichnet. Schon bei seiner Berufung in der Apostelgeschichte 9 spricht der Herr, ja, er soll vor den Heiden meinen Namen bezeugen. Und er selbst sagt auch in dem Galaterbrief, als er davon sprach, dass er mal den Apostel Petrus gegrüßt hat und auch die anderen, dass er einig war, dass Petrus unter die Juden ging und er unter die Heiden. Apostel der Heiden. Die Sammlung der Gemeinde aus den Heiden war ihm durch diese Botschaft vom Heil anbefohlen. Und somit war er der Apostel der 13 Briefe der Lehre und des Lebens und des Aufbaus der Gemeinde Jesu schreiben durfte und somit mehr Briefe schrieb als andere Apostel. Auch sind seine Briefe von einer besonderen Tiefe geprägt, von der Tiefe in Bezug auf das innige Leben mit dem Erlöser, mit Jesus. Von der Tiefe geprägt, dass man nicht nur für Jesus lebt, sondern aus Jesus mit Jesus lebt. Und die Tiefe dieser Briefe ist so gravierend, dass die, die oberflächlich leben, in der mangelnden Heiligung vieles gar nicht verstehen. Und es ist schwer dann zu verstehen, ja, es passiert sogar, dass diese dann die Schriften verdrehen, weil sie sie nicht verstehen. Falschauslegung. Der Apostel Petrus hat darauf hingewiesen in seinem Brief und sprach er davon, dass die Gemeinde in dem Frieden und in der Gnade leben soll, wovon auch der Bruder Paulus geschrieben hat. Ich lese uns mal in 2. Petrus 3 diese Verse, wovon auch der Bruder Paulus geschrieben hat. Vers 15. Von der Geduld unseres Herrn für die Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat, davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Also es geht um ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was man zulassen muss in seinem Leben, damit man nicht am Worte Gottes vorbei arbeitet, damit man es nicht falsch interpretiert, so wie auch das Wort, gerade in der christlichen Welt, auf dass sie alle eins seien, völlig falsch heute interpretiert wird. Man sucht eine menschliche Einheit und glaubt, das ist der biblische Inhalt, eins zu sein. Der Herr Jesus sprach aber von dem Einssein durch seinen Geist, durch seine Fürsorge, durch seine Präsenz. Wo Jesus durch seinen Geist in den einzelnen Menschen präsent ist, ist die Einheit da. Nicht die fleischliche, menschliche, sondern die geistliche. Aber der allgemeine Mensch, der nicht in die Tiefe des Wortes gezogen werden will, sucht nur die äußere Gemeinschaft. Nur das äußere Einssein. Aber das ist dem gleich, wie es auch von diesem Standbild der Nationen gesagt worden ist in dem Propheten Daniel, da wo die Füße und die Zehen aus zum Teil Eisen und Ton bestehen, das hält nicht zusammen. Irgendwann fällt das wieder auseinander. Menschliche Gemeinschaft hat keine Dauer, bricht irgendwann auseinander. Das merken wir schon allein in den Ehen, die geschlossen und wieder gebrochen werden. Es hält nicht, wenn da nicht etwas anderes ist, was Menschen zusammenbringt. Das Fleisch kann nicht aneinander haften, sondern nur der Geist Gottes in den Einzelnen fügt, nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit, kostbare Seelen zusammen. Paulus durfte also an 7 Gemeinden schreiben, und zwar von dem Geheimnis des Leibes Christi. Was pulsiert dort am Leib Christi? Wie sind die Glieder aneinander gefügt? Wie wirken sie miteinander? Wie arbeiten sie miteinander? Und auch anlehnend an das einleitende Wort, wie können sie stille vor Gott miteinander werden? Wie können sie Beschenkte sein und miteinander wirken, nicht gegeneinander wirken? Das schrieb er an 7 Gemeinden. Das ist das Geheimnis, so steht es auch im Epheserbrief, das von Anfang der Welt schon verborgen gewesen ist in Gott. Verborgen gewesen. Und das wurde nur offenbar gemacht in Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Dieses wunderbare Miteinander leben können im Frieden, in der Liebe, in der Gnade. Aus der Ewigkeit gespeist, hier in dieser Zeit und hingezogen in die Ewigkeit. Das ist ein Geheimnis, was niemand studieren kann. Und wenn er 20 Semester studiert, er wird es nicht erforschen können. Das Geheimnis kann nur durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus gelüftet werden. Vorher bleibt man außen vor. Und ich erinnere immer wieder an diese Aussage des Apostel Petrus, als er in das Haus des Cornelius kam. Da lernt er wieder ein Stück von diesem Geheimnis kennen, obwohl er vorher Ausschau gehalten hat und er hat seinen Meister immer beobachtet, Jesus Christus, was tut er? Und ich will da sein, wo der Meister ist. Und ich will zu seiner Seite sein, auch im Garten Gethsemane. Und ich will ihn verteidigen. Und ich werde dem Malchus mal eine Lektion erteilen, der hier meinen Meister festnehmen will. Petrus hat überall aufgepasst und hat das Falsche gemacht. Aber nach Pfingsten durch den Heiligen Geist stand er plötzlich da im Haus des Cornelius, im heidnischen Haus, wo ein Jude gar nicht hin durfte. Denn wenn man in ein Haus kam, war es üblich, dass man mit den Inhabern des Hauses aß. Man hatte Tischgemeinschaft. Und die Heiden, die aßen nicht koscher. Die aßen alles Mögliche, aber nicht das, was in den Speisegeboten des jüdischen Speisekalenders stand. Und Petrus wurde doch nun in dieses Haus geführt. Er war erst unwillig, aber dann doch willig. Und dann machte er die Erfahrung mit dem Geheimnis der Gemeinschaft des Leibes Christi. Nämlich als er predigte, fiel plötzlich der Heilige Geist auf die Zuhörer. Und sie redeten von den herrlichen Taten Gottes. Und dann sagt er, jetzt erkenne ich es erst. Jetzt erst. Mit der Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Vorher hat er sich noch geweigert, dorthin zu gehen. Aber jetzt erkannte er, das ist ja ein Geheimnis, das muss immer wieder gelüftet werden. Gemeinschaft der Gläubigen. Und dann sagte er, naja, wer kann ihnen jetzt noch das Wasser und die Taufe wehren? Sie haben ja den Heiligen Geist gekriegt wie wir. Ein Geheimnis. Haben wir nicht gewusst. Verstehen wir, Gemeinde Jesu ist nicht ein Sammelsurium von christlichen Menschen, von religiösen Menschen. Sondern Gemeinde Jesu ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was nur gelebt und erfahren werden kann durch den Heiligen Geist. Und darum schrieb der Apostel auch an die Epheser, mir als dem Geringsten unter allen Heiligen ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und zu erleuchten jedermann, welches da sei, die Gemeinschaft dieses Geheimnisses von der Welt her in Gott verborgen gewesen, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum. Geheimnis. Johannes der Apostel, er schrieb ja auch an 7 Gemeinden in Kleinasien durch die Führung des erhöhten Herrn, und zwar Briefe der Mahnung. Bleibt in dem Geheimnis, kehrt zurück in das Geheimnis der Gemeinschaft. In Offenbarung 2 und 3 können wir diese 7 Briefe lesen. Paulus hingegen, er durfte auch an 7 Gemeinden schreiben, und zwar mit der Option, mit dem Schwerpunkt, zu zeigen, wie sieht der Maßstab des Lebens aus Gott aus. Es war also nicht eine Mahnung, nur zurückzukehren, sondern einen Maßstab aufzeigen, wie man hineinkommt in das Geheimnis des Glaubens und darin wächst und darin bleibt. Wir können annehmen, und ich sage bewusst annehmen, weil wir es ja nicht schwarz auf weiß geschrieben finden, dass Paulus, und das soll ja zur Einleitung des Philipperbriefes gehören, sicher einer der 12 Apostel ist, deren Namen auf dem Grundstein des himmlischen Jerusalems, der Stadt Jerusalems steht. Denn wir lesen ja in der Offenbarung 21, 14, dass es dort 12 Grundsteine gibt, der Stadt Jerusalem, und auf jedem steht ein Name eines Apostels. Und warum können wir das so sagen? Nicht nur, weil Paulus an 7 Gemeinden schreiben durfte und dass er der Apostel der Heiden war, sondern er hatte im Vorzug gegen den Matthias, der zur Pfingstenzeit gewählt worden ist, der wurde ja per Los gewählt, hatte er den Vorzug, dass er die persönliche Berufung durch Jesus Christus empfangen hatte. Vor Damaskus ist Jesus Christus ihm begegnet und hat ihn gerufen und hat ihn dann auch durch Ananias auf diesen Weg gezogen, den er im Namen seines Herrn gehen soll. Auch an anderen Stellen erschien Jesus dem Paulus, nicht dem Matthias als der Auferstandene, also Jesus als der Auferstandene erschien dem Matthias nicht, sondern dem Paulus. Und deswegen glauben wir, dass diese Vollmacht auch ein Aushängeschild dafür ist, dass Paulus der 12. Apostel geworden ist, nachdem ja Judas ausschied, der sein Amt verlassen hatte. Dieser Philipperbrief, Brief an die Gemeinde zu Philippi, wird ja genannt mit anderen Briefen Gefängnisbriefe, weil diese Briefe aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben worden sind. Am Ende seines Dienstes musste Paulus in diese Gefangenschaft in Rom gehen. Wir wissen ja, er wurde angeklagt, zunächst von dem jüdischen Volk, dass er ein Ketzer sei, ein Irrlehrer sei und dass er nur das Schlechte sucht und dass er die ganze Welt irre macht und wirre macht. Und dann kam er in die Hände der Römer, die wollten ihn zunächst bestrafen, aber dann stellte man fest, dass er auch römischen Hintergrund hat. Und er muss der Gerichtsbarkeit überstellt werden und er berief sich auf den Kaiser und kam nach Rom. Und aus diesem Gefängnis in Rom schrieb er 4 Briefe, einmal an die Epheser, an die Kolosser, an die Philipper und an Philemon. Auch ist diesem Philipperbrief zu entnehmen, dass Paulus vielleicht zwischen seinen Gefangenschaften, so können wir sagen, freigekommen ist, dass er also in Rom wohl gefangen war, aber dazwischen mal wieder ein Jahr freigelassen wurde und wieder in die Gefangenschaft zurückkam, bis er dann den Märtyrertod starb. Denn einige Hinweise im Philipperbrief könnten das aussagen und einige Ausleger berufen sich auch darauf. Da heißt es zum Beispiel in Philipper 1, 25, in dem Vers 25, dass er ja die Hoffnung hat, bei den Gläubigen noch zu bleiben. Er sagt zwar zuvor, dass er Lust hat, abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Das heißt, er ist ja in dem Gefängnis und er ist auch bereit, den Märtyrertod zu sterben, er ist bereit, zu dem Herrn zu gehen. Aber er hat auch die Zuversicht, dass er noch bei den Gläubigen bleibt. In solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. So schrieb er direkt aus dem Gefängnis, bei euch sein werde. Also irgendwo die geistliche Hoffnung, dass er nochmal aus dem Gefängnis herauskäme. In Kapitel 2, Vers 24 steht auch Folgendes, da schreibt er ja von Timotheus, dass er Timotheus zu ihnen senden möchte, denn er hat so keinen anderen, der seines Sinnes ist als dieser. Ihr wisst, dass er sich bewährt hat, so schreibt er hier, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir am Evangelium gedient. Ihn hoffe ich zu senden. Das ist noch verständlich, wenn jemand aus dem Gefängnis schreibt, dass er dann einen Boten sende zu der Gemeinde, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Jetzt kommt dieses Vers, ich vertraue aber in dem Herrn auch darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Das ist also eine Hoffnung aus dem Gefängnis, im Gefängnis, von der wir annehmen können, dass er nochmal entlassen wurde und später wieder zurückgeführt wurde ins Gefängnis und dann den Märtyrertod erduldete. Der äußere Anlass des Briefes war ja die Bestätigung darüber, dass er eine Geldspende von den Philippern empfangen hat. Die Philipper haben für ihn gesorgt, ihn unterstützt, andere Gemeinden nicht. Das ist also auch nicht unbedingt schlimm, dass andere Gemeinden das nicht getan haben, sondern der Herr regelt das individuell. Ich habe das persönlich in unserem Missionsdienst immer wieder erfahren. Es gab Gemeinden, die für die Unkosten und so weiter nichts gegeben haben, wo wir Dienst taten. Dann gab es aber andere Gemeinden, die haben dreimal so viel gegeben. Und schon war der Ausgleich da. Also das kommt nicht immer darauf an, wer was tut, sondern die Gesamtsumme, wie der Herr das zusammenfügt. Die Philipper waren auserlesen, dem Paulus sonderlich zur Seite zu stehen. Dafür wollte Paulus Danke sagen. Das ist der äußere Anlass dieses Briefes. Durch Epaphroditus wurde ja diese Gabe überbracht mit vielen Segenswünschen. Diese Gemeinde war also regelmäßig tätig, so wie wir das mit Missionaren in der äußeren Mission tun, regelmäßig mit der Unterstützung des Apostels beschäftigt. Der geistliche Grund dieses Briefes ist die erneute Erfahrung, trotz des Gefängnisaufenthaltes weiterzugeben, dass Christus das Leben ist. Wir kennen diesen Satz, wir zitieren ihn oft, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Aber in welcher Beziehung steht dieser Satz? Paulus schreibt aus dem Gefängnis, Christus ist mein Leben. Da war alles andere sichtbar als Leben. Gefangenschaft deutet nicht auf ein freies Leben hin, auch wenn er Besuch empfangen durfte, auch wenn er mit Leuten einfach reden konnte und vielleicht mit einem Soldaten an der Seite mal ein anderes Haus besuchen durfte. Aber so war das nicht das freie Leben, was andere äußerlich genossen. Und er sagt, Christus ist mein Leben. Die neue Erfahrung mitten im Gefängnis. Und Sterben ist mir Gewinn, wenn ich nicht mehr aus dem Gefängnis herauskomme. In diesem Kontext müssen wir das sehen. Und das war das geistliche Anliegen des Apostels in diesem Brief, der Gemeinde das weiterzugeben. Ein geistlicher Erfahrenswert, ein Geheimnis, was im Gefängnis gelüftet wurde. Wir reden ja manchmal von verfolgten Gläubigen, aber wir wissen nicht, was das ist. Wir hören nur, da ist ein Bruder, eine Schwester im Gefängnis, aber was das bedeutet, wissen wir nicht, weil wir es nicht erfahren haben. Diese erfahren aber in den Augenblicken, dass Christus das Leben ist, mitten im Gefängnis, in der Tiefe, vielleicht in der Folter. Christus ist mein Leben. Ja, wir sagen es oft dann nur so mit Worten und sagen, wir glauben, Christus ist das Leben. Aber was es in Substanz, pulsierend, noch tiefer bedeutet, als wir schon erfahren haben, wissen wir oft nicht. Da sollen wir aber hineingezogen werden. Wiewohl also der Apostel unter dem Kaiser Nero gefangen war, war er doch frei. Er war frei und er triumphierte in dieser Freiheit und jubelte in dieser Freiheit. Optisch gefangen, innerlich frei. Das könnten wir übertragen auch auf unsere täglichen Situationen, in denen wir stehen. Wir fühlen uns manchmal äußerlich sehr gegängelt in dieser Welt. Viele Probleme. Aber können wir dann jubeln? Sind wir innerlich frei? Können wir sagen, ich bin trotzdem frei? Ich kann trotzdem Danke sagen? Alle Zeit und für alles? Wir merken, wir tun uns dann oftmals schwer, weil wir diese innere Freiheit durch den Heiligen Geist oft zu wenig erkennen und uns nicht genügend hineinziehen lassen in das neue Leben. Das Leben mit Christus ist ja ein anderes, ein wirklich neues, ein anderes Leben als das Leben zuvor. Innen Freude, außen Angst vielleicht, aber innen Freude und Zuversicht. Und das wollte der Apostel Paulus hier den Philippern neu sagen. Wir denken ja daran, dass er auch in Philippi mit Silas im Gefängnis war, weil er in Vollmacht des Geistes einen Wahrsagergeist aus einer Frau austrieb. Und dann hat man ihn verklagt. Und somit kam er ins Gefängnis. Was tat er im Gefängnis? Da hat er gesagt, so jetzt ist das Leben vorbei. Da fingen sie an zu singen und zu beten. Gott zu loben, obwohl sie Schmerzen hatten am Körper, Striemen, die später der Kerkermeister, der sich dann bekehrte, erstmal wusch und reinigte. Christus ist mein Leben. Und sollte es zum Sterben kommen, ist es mir Gewinn. Das Hauptthema also dieses Briefes ist deshalb die Erfahrung des Gläubigen mit dem neuen Leben, mit dem Geheimnis des Lebens aus Gott. Das Geheimnis: Christus ist Leben des Lebens. Er ist das wahre Leben im Leben dieser Zeit. Christus ist das wahre Vorbild für das Wesen des Gläubigen. Oftmals sind wir ja da auch versucht, uns nur aneinander zu messen. Wie lieb ist der oder die? Dann versuche ich auch so lieb zu sein. Das ist kein Vorbild. Vorbild ist nicht der andere Gläubige, sondern Christus ist das Vorbild. Und das wird hier beschrieben. An ihm messen wir uns, wie er ist, nicht wie der Bruder oder die Schwester ist. Da verzweifeln wir ja oft. Aber an Christus verzweifeln wir nicht. Er ist das wahre Wesen, was wir geschenkt bekommen haben durch den Heiligen Geist. Und das sollen wir entdecken können, seine Liebe entdecken können für uns. Uns dadurch beschenken lassen, durchfluten lassen und plötzlich kommt sie auch aus uns heraus. Das Leben für das Leben, das wahre Vorbild des Wesens Christi für den Gläubigen. Und Jesus Christus ist der wahre Inhalt des Glaubens für die Gesinnung der Gläubigen. Das heißt, in dem, was sie tun sollen. Die Gesinnung, mit den Dingen umzugehen, sie zu handhaben hier in dieser Welt. Ich bin so froh, dass auch sagen zu können, wenn vielleicht auch nur für einige Punkte, wo ich das schon erleben durfte, dass durch Jesus Christus der Bezugspunkt zu der äußeren Welt ein anderer geworden ist. Wir betrachten die Welt plötzlich mit anderen Augen. Wir sehen die Menschen mit anderen Augen. Wir sehen sie nämlich als solche, die alle von Gott geliebt sind. Plötzlich haben wir eine freudige Last für sie und denken, wie können wir die erreichen? Wie können wir ihnen das Gute sagen? Haben wir vorher gar nicht gesehen. Vorher haben wir nur uns gesehen, gedacht, na, wie kann ich etwas erreichen für mich? Wie kann ich etwas in dieser Welt gewinnen? Jetzt sehe ich plötzlich die anderen mit anderen Augen. Und ich sehe auch das Vergängliche in dieser Welt. Mach mir gar nichts mehr vor. Ich weiß, alles geht den Bach runter hier in dieser Welt, äußerlich. Alles hier, das wird auch mal Staub. Alles Staub. Denn alles ist aus dem Staub gekommen. Nur das Innere, das von Gott gegebene, ewig, das bleibt. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Wir investieren nicht mehr unsere Gedanken des Lebens in die Materie, die kaputt geht. Dann gehen wir nämlich auch mit kaputt. Sondern wir sehen sie plötzlich mit anderen Augen. Das ist diese Herrlichkeit, diese neue Gesinnung. Christus, der wahre Inhalt des Glaubens für die Gesinnung des Gläubigen in Bezug auf das Sichtbare in dieser Welt. Wer diese Erfahrung macht, indem er sie ja auch in schweren Stunden, und Paulus war nun in so einer schweren Stunde im Gefängnis in Rom, zulässt, wird ein Überwinder genannt. Ein Überwinder, liebe Geschwister, ist ja nicht derjenige, der immer so verbissen gläubig kämpft. Gibt ja auch solche Leute, ja. Also denen geht man ja dann lieber aus dem Wege. Die haben ja sowas Trauriges, tragen die immer ständig mit sich herum, ja. Sie sind so verbissen. Ja, ich überwinde. Das ist nicht Überwinderleben. Überwinderleben heißt doch einfach, ich lasse diese Erfahrung mit Jesus zu. Und dann stehe ich einfach mit ihm auf der richtigen Seite und überwinde. Das ist kein Krampf, sondern das ist ein Sieg und eine Freude. Überwindendes Leben sieht ganz anders aus. Auch in der Offenbarung, wenn es heißt, wer überwindet, da ist keine Aufforderung nun zu einem verbissenen Kampf angesagt, sondern wer in der Gemeinschaft mit mir bleibt, der wird das alles kriegen, was ich für ihn bereitet habe. Das ist die Freiheit der Gläubigen. Wir sprechen von dem Wort Freiheit und oft bewegen wir uns so unfrei. Genießen die Freiheit gar nicht. Wer aber diese Erfahrung zulässt, der Gemeinschaft mit dem Herrn und besonders in schweren Stunden, da wo wir keinen Durchblick mehr haben im Blick auf die äußeren Werdegänge, der wird ein Überwinder in allen Lebenslagen. Und er kann bezeugen, der kann dann nicht nur mit Worten bezeugen, weil er es in der Bibel gelesen hat, sondern weil er es dann erlebt und erfährt, dass nichts ihn scheiden kann von der Liebe Gottes. Ich sage mir das oft selbst. Kenne ich diesen Vers nur, weil ich ihn gelesen habe, auswendig? Oder lebe ich ihn? Das ist ja noch ein Unterschied. Ich kann die Bibel zitieren von A bis Z, aber das würde mir gar nicht helfen, wenn ich da nicht leben könnte drin. Ich muss es doch erfahren können, dass tatsächlich auch das Schlechte mich nicht trennen kann von der Liebe Gottes. Tatsächlich der Gefängnisaufenthalt mich nicht trennen kann von der Liebe Gottes. Tatsächlich die Verachtung durch andere Menschen mich nicht trennen kann von der Liebe Gottes. Das muss ich doch erfahren können. Denn nur das macht froh. Das kann man dann auch bezeugen, so ist es. Jetzt kommen wir zu den Grüßen dieser Einleitung gleich am Anfang, wo ja Paulus schreibt, er und Timotheus, sie sind Knechte Christi. Sie schreiben an alle Heiligen in Christus, die zu Philippi wohnen, und den Bischöfen und Diakonen. Diese einleitenden Grüße sind auch nicht nur so eine Floskel, so wie wir mal schreiben, lieber Hans, ja, guten Tag, und dann schreiben wir noch was danach. Man muss ja irgendeine Anrede schreiben. Nein, das ist nicht eine Floskel, das hat Grund. Diese einleitenden Grüße und Wünsche stellen ja eine geistliche Notwendigkeit im Leben des einzelnen Gläubigen dar, was er sein soll, was er sein muss, um überhaupt in dem Gefäß Gemeinde mitleben zu können und Jesus folgen zu können. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu. Damit soll gleicherweise gesagt werden, ihr lieben Philipper, was Paulus und Timotheus euch sagt, das könnten sie aus sich überhaupt nicht sagen. Das sind ganz arme Tropfe. Das sind keine Superleute, sondern sie sind Knechte Jesu Christi, nichts anderes. Ja, da können sie Titel haben, so viel sie wollen, sie sind trotzdem ganz einfache Leute. Sie haben überhaupt nichts zu sagen von sich aus. Paulus und Timotheus können sich nicht hinstellen und den Philippern Moralpredigten halten. Denn sie selber sind auch Sünder. Sie sind nichts. Aber sie sind Knechte Christi. Das wird hier betont. Mitarbeiter im Reich Gottes können nur Mitarbeiter sein, wenn sie durch Jesus Christus dazu gefüllt und bevollmächtigt werden. Sie können es nie aus eigener Führung und Verantwortung tun. Es gibt ja Mitarbeiterschulungen. Aber man wird kein Mitarbeiter durch eine Schulung. Im Reiche Gottes nicht, in der Firma vielleicht schon. Aber im Reiche Gottes nicht. Da kann man nur Mitarbeiter sein, wenn Jesus aus einem solch einen gemacht hat, wenn er präsent ist. Ansonsten sind es nur Mitläufer, die so tun, als ob. Verstehen wir, diese einleitenden Worte sind Worte der Demut. Wenn wir euch schon schreiben, bitteschön, erkennt, dass nicht wir das sind. Wir haben gar kein Recht dazu, das zu tun. Sondern uns muss genauso geschrieben werden, was dran ist. Wir sind Knechte Christi. Wir arbeiten nur im Auftrag unseres Meisters, unseres Erlösers. Wir mussten selbst erlöst werden von Sünde, von Schuld, von Tod. Paulus betont das ja auch in 2. Korinther 3, Vers 5 und sagt, dass wir tüchtig sind. Bitte, guckt nicht auf uns, der große Paulus. Dass wir tüchtig sind, das ist allein durch Gott. guckt auf ihn. Er ist das, der uns einfach bewegt hat. Schaut nicht uns an, den Paulus. Oder im Anfang des ersten Korintherbriefes schreibt er: Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch. Ja, ich hielt mich nicht für einen Theologen, um euch jetzt groß was erzählen zu können, sondern allein Jesus Christus. Davon rede ich, von dem Gekreuzigten, von dem Auferstandenen, von meinem Herrn, der mich durchflutet hat, der mir den Auftrag gegeben hat, euch das Wunderbare mitzuteilen, was er euch sagen will, das Geheimnis seiner Gemeinschaft. Sonst weiß ich überhaupt nichts, was Glauben und Gemeinde Jesu angeht. Keine Ahnung. Christus ist es. Das wird hier gleich einleitend festgestellt. Timotheus, Paulus, Knechte Christi. Es steht in anderen Grundübersetzungen Sklaven Christi. Sklaven. Das heißt also, ein Sklave, der hat noch nicht mal eine eigene Meinung. Dem wird gesagt, tu das, dann muss er das tun. Da wird nicht gefragt, bist du damit einverstanden oder verstehst du das? Sondern ich sage dir das und das hast du zu tun. Sklave Christi. Was der Herr mir sagt, das soll ich euch sagen. Ich bin eigentlich nur Überbringer. Mehr nicht. Bitte achtet mich auch nicht als mehr, wollte Paulus sagen. Achtet den, der zu euch redet. Es sollte also deutlich sein, dass niemand einen geistlich autorisierten Brief der Heiligen Schrift schreiben könnte, außer durch die Führung Jesu selbst. Ich habe es ja mal von einem Pfarrer gehört, der meinte, ja, also die Briefe des Paulus, das ist einfach so, wir könnten noch einen von Bonhoeffer dazu geben. Da sage ich, das glaube ich nicht. Das ist ein anderer Brief. Das ist nicht ein Brief durch den Heiligen Geist zum Maßstab für alle Gläubigen geschrieben. Aber er achtete die Briefe einfach so, naja, der Paulus war ein frommer Mann und er hat jetzt einen guten Brief geschrieben an die Gemeinde, das könnten ja viele fromme Leute der heutigen Tage auch tun. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Gott hat diese Briefe geschrieben, bewegt für seine erlöste Gemeinde. Und da können nicht andere Briefe hinzugefügt werden. Darum schrieb auch der Apostel Petrus in 2. Petrus 1, 21 und sagte ja, eine Weissagung ist nicht durch menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern geheiligte Menschen, getrieben durch den Heiligen Geist, haben das tun müssen. Getrieben durch den Heiligen Geist. Gott hat sie gebraucht als seine Knechte, um seine Gemeinde zu segnen und das Geheimnis des Leibes Christi zu offenbaren. Ja? Also da kann nicht jeder irgendwie einen Brief schreiben wollen und glauben, das sei der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Timotheus war dabei und von ihm wurde ja schon in der Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus ihn getroffen hat in Lystra und Derbe während der zweiten Missionsreise. Und es fiel ihm auf, dass dieser Timotheus ein offenes Herz hatte für das Evangelium, ohne Vorbehalt. Er war nicht einer, der das, was er hörte, hinterfragte. Sollte Gott das gesagt haben? Er war offen und nahm gerne das Evangelium an. Er hatte eine jüdische Mutter, einen griechischen Vater. Paulus erkannte durch den Heiligen Geist, dies ist ein Berufener von Gott. Und er nahm ihn mit auf seine Missionsreisen. Und er spricht ja auch von diesem, dass so keiner seines Sinnes war, außer dieser Timotheus. Der hatte wirklich ein offenes Herz für Jesus in jeder Hinsicht. Und das ist das, was wir auch brauchen. Manchmal verfallen wir gerade auch in schwierigen Situationen. Und der Bruder Rainer sagte das ja auch, dass wir manchmal fragen, wo ist Gott? Hinterfragen wir sein Wort, die Bibel. Wir hinterfragen das. Wir glauben ihn einfach, die Situation besser zu verstehen, als Gott sie uns beschreibt. Wir neigen menschlich manchmal dazu. statt das Wort so zu nehmen, wie es ist. Und das meint Paulus, ich habe so keinen, der so offen ist und einfach Gottes Wort mal beim Wort nimmt. Sie suchen immer noch das Ihre, nicht was Christi Jesu ist. Sie suchen ihre eigene Meinung über Gott. Sie suchen ihr eigenes Verständnis. Aber hier hat er bei Timotheus gesehen, hier ist ein offenes Herz, der nicht mehr das eigene suchte, sondern willig annahm, was Gott zu sagen hatte. Und den nahm Paulus mit auf seine Missionsreisen und auch als Begleiter. Beide also, Paulus und Timotheus, in ganzer Abhängigkeit von Jesus, trugen zu Recht den Namen Christ. Sie folgten ihrem Herrn, dem Christus. Christ. Und sie sprachen zu den Gläubigen zu Philippi von dieser Bezeichnung im Wesen. Was ist ein Christ? Einer, der gesagt hat, naja, ich glaube auch an einige Stellen in der Bibel, Christus ist ganz schön, die Bergpredigt klingt eigentlich auch ganz gut. Getauft bin ich auch worden. Wer bin ich, Herr Christ? Ist das ein Christ? Christ ist der, in dem Christus wohnt. Denn die Bezeichnung des Namens entsteht durch die Gegenwart des Herrn selbst. Denn er ist Christ. Er ist der Christus. Wo er ist, da ist Christus, da ist Christ. Und das Geheimnis sollte im Philipperbrief hier auch deutlich werden. Und darum spricht Paulus in diesem Gruß die Gläubigen an als Heilige. Also ich kenne ja nun die Geschwister von Philippi nicht, aber wenn wir sie äußerlich gesehen hätten, würden wir vielleicht manchmal sagen, also so heilig sehen die gar nicht aus. Da haftet denen auch noch, so wie uns, so manches an, was mit heilig nicht zu tun hat. Und doch sagt er, wir grüßen die Heiligen. Die Heiligen zu Philippi. Weil Christus in ihnen ist. Alle, die Gott in Jesus Christus freigemacht hat von ihren Sünden, von ihrer Unheiligkeit, sind plötzlich zu Heiligen geworden. Daran sollen wir uns auch erinnern. Wenn wir im Alltag leben, leben wir nicht mehr als dieser und jener Mensch, sondern als Heilige. Und Heilige haben eine andere Berufung des Lebens, haben eine andere Aufgabe des Lebens, haben andere Bezugspunkte des Lebens in dieser Zeit. Heilige, die von Gott geheiligt sind, leben im Auftrag. Darum in 2. Korinther 5, Vers 19, warum sind diese Heilige geworden? Weil Gott ihnen ihre Sünden nicht zurechnete, sondern sie in Jesus Christus tilgte. Jetzt sind sie heilig. Das ist der Grund, warum sie als Heilige angesprochen werden. Nicht, weil sie von den Menschen heilig gesprochen werden oder selig gesprochen werden. Da ist noch lange keiner heilig und selig. Aber heilig sind alle, wo die Heiligkeit Gottes durch die Wiedergeburt präsent geworden ist, Raum gefunden hat. Darum schreibt auch dieser Apostel an anderer Stelle und sagt, ach wisst ihr, ihr Gläubigen, da stritten sie ja früher über Taufen oder Beschneidung oder Gebote. Gibt es ja bis zum heutigen Tag, ne? Dieses Streit. Und sagt, es alles nichts. In Christus zählt nur eine neue Kreatur. Nicht die Frage, wie bist du getauft oder bist du beschnitten oder nicht beschnitten, das zählt nicht. Bist du eine neue Kreatur, das zählt. Und wenn du das nicht bist, dann kannst du alles andere gemacht haben, und dann bist du auch kein Christ. Das andere ist wohl gut, aber das macht aus dir keinen Heiligen, sondern du bleibst dann der alte Mensch, bloß mit ein paar neuen religiösen Gefühlen ausgestattet. Also diese Anrede, ihr die Heiligen, mahnt zugleich, sich bewusst zu sein, in welchen Stand Christen erhoben worden sind und wie sie standesgemäß leben sollen. Wir sagen ja auch von den Adligen, dass sie standesgemäß irgendwie leben. Und wir erwarten das eigentlich auch, dass sie, wenn sie von zu bis heißen, dass sie irgendwo ihrem Stand auch gemäß leben. Ja, wie viel mehr die Heiligen in Christus sollen auch ihrem Stand gemäß leben. Ja, diese Anrede fordert zugleich heraus, lebt als Heilige, die ihr doch seid. Ihr seid in einen neuen Stand erhoben worden. In 2. Mose 28, wo es um den Bau der Stiftshütte ging, um die Anfertigung auch der Kleidung für die Priester, wird unter anderem aufgeführt, dass es ein Schild gab, was der Priester, der hohe Priester, an seiner Stirn tragen musste. Und was stand da drauf? Heilig dem Herrn, denke daran. Aaron, du kannst nicht leben, wie du willst. Heilig dem Herrn, du hast einen neuen Stand. Und mit diesem Heilig dem Herrn kannst du in die Stiftshütte, auch ins Allerheiligste gehen. Wenn du das nicht bist, wirst du sterben. Aber heilig, da darfst du rein ins Allerheiligste. Darfst du in die Gegenwart Gottes. Darfst du vor den Thron Gottes. Heilig dem Herrn. Denke daran, dazu bist du berufen. Ganz neuer Stand. Da darf sonst keiner rein. Du darfst rein. Heilig dem Herrn. Ja, diesem sollen wir leben. Im Römerbrief, einer von diesen 7 Briefen und Gemeinden, da schrieb dann Paulus auch im 6. Kapitel Vers 2, wie sollten wir wieder der Sünde leben wollen, der wir doch abgestorben sind? Also den Heiligen, denkt daran, standesgemäß leben. Wie solltet ihr denn wieder der Sünde leben wollen, der ihr abgestorben seid? Heilig dem Herrn, ja? Und Petrus schreibt es auch. Nutzt also diesen neuen Stand der Gnade, diese Freiheit von der Sünde nicht zum Deckel der Bosheit, sondern lebt heilig dem Herrn als Knechte Christi. Und weiter schrieb er und zitierte 3. Mose 19, 2 auch. Da steht geschrieben, Gott ist heilig, ihr sollt auch heilig sein. Heilig dem Herrn. Nach dieser Anrede, Heilige in Christus, werden dann noch mit angefügt die Ältesten und Diakone, die sollen auch gegrüßt werden. Was soll das heißen? Die kommen nicht zuerst. So wie bei uns Menschen, da kommen ja immer die Ämter zuerst, der und der und der. Und dann noch die Gemeinde. Verstehen wir? Wir drehen das um. Nein, die kommen zum Schluss. Denn das Hauptziel, Anliegen Gottes, ist die Gemeinde der Heiligen. Das Hauptziel sind nicht die da ein Amt haben, die Diakone und Bischöfe, das sind nicht die Hauptleute. Sondern es sind die Diener, die an dem Hauptwerk der Gemeinde arbeiten sollen. Die Wichtigen sind die Heiligen. Deswegen werden die dann zum Schluss auch noch mit gegrüßt. Diese sind Diener der Zielgruppe der Gemeinde. Es geht also immer um die bluterkaufte Gemeinde und nicht in erster Linie um die Vorsteher. Und warum sage ich das? Weil wir uns Menschen ja doch beobachten und kennen, dass wir es umgekehrt machen. Da kommt der Bischof, machen wir einen Diener, kommt der Bruder Hans, oh, du bist auch da, hallo, ja. Ja, das machen wir. Nicht? Ja. Dabei sind das die Hauptleute, die Gemeinde. Ja, der Bruder Hans ist der Wichtige. Und das andere ist dann auch noch der Bischof, ja, der hat ja eine Aufgabe, dem Hans zu helfen. Na, das hoffen wir, aber doch. Ne? Aber wir verstehen, das Menschliche tritt immer wieder hervor, umgekehrt, ja, als es sein soll. Denn die Heiligen sollen im Glauben wachsen und bewahrt werden, bis zur Vollendung, bis sie in das Reich des Himmels aufgenommen werden können. Hier verstehen wir auch das, was der Apostel Petrus so wichtig machte im Blick auf die Mitarbeiter. Er musste ihnen schreiben, weil das Fleisch immer so nach vorne tritt. Er sagt, weidet die Herde Christi. nicht als solche, die über sie herrschen. Steht euch gar nicht zu. Denn ihr seid nicht die Wichtigen. Wichtig sind die anderen. Als Diener Christi, als Vorbilder dient ihnen, nicht als solche, die über sie herrschen. Deswegen werden also auch noch die Diakone und Bischöfe gegrüßt, aber hinter den Heiligen. Mitarbeiter sind nur Diener, die an der wichtigen Gruppe der Gemeinde durch ihr eigenes Glaubensvorbild arbeiten dürfen. Und deswegen heißt es auch in einer anderen Stelle, es unterwinde sich nicht jedermann, Lehrer zu sein oder so ein Mitarbeiter zu sein. Die Aufgabe ist nicht einfach. Die Aufgabe heißt, allen anderen ein Vorbild zu werden. Das ist Dienen. Dann kamen die Worte, und die möchte ich also auch noch hervorheben, vor Gnade und Frieden sei mit euch. Also bevor überhaupt mehr von dem Geheimnis der Gemeinde geredet wird, werden erstmal diese Dinge genannt. Voraussetzung ist Gnade und Friede. Ansonsten braucht ihr den Brief gar nicht erst weiterlesen, denn dann versteht ihr gar nichts. Da kommt euch nichts entgegen. Ihr müsst die Gnade ganz zulassen und im Frieden leben. Eine Gemeinde und Gläubige, die nicht im Frieden leben, die kriegen vom Evangelium nichts mehr mit. Sie betrachten nur noch äußere Möglichkeiten. Was kann man alles machen, um Gott eventuell zu dienen? Man setzt sich zusammen, um sich auseinanderzusetzen. Das passiert dann alles. Es ist dann keine Offenbarung mehr da. Gnade und Frieden sind Glaubensstücke und Glaubenserfahrungen, die eine lebendige Gemeinde stets und ständig begleiten müssen, wenn es weitergehen soll in dieser Welt mit dem Zeugnis Jesu Christi. Das heißt doch, immer gegenwärtig das Wissen darüber haben, dass wir nur das sind. Also Gnade heißt, ich bin nur das, was Gott in Jesus aus mir gemacht hat. Ansonsten nichts. Das ist Gnade. Gnade beinhaltet überhaupt keine eigene Leistung, keinen Ruhm, sondern nur das, was Gott in Jesus aus mir gemacht hat. Diese Gnade sei mit euch, dieses Bewusstsein, dass ihr nur das echt seid, gut seid, was Christus in euch gut gemacht hat. Alles andere ist nicht gut. Und das, was ihr bekommen habt, ist geschenkweise euch gegeben worden. Habt ihr nicht verdient. Dieses Bewusstsein, das macht uns doch und hält uns doch in der Demut vor Gott. Weil wir wissen, wir haben es doch überhaupt nicht verdient. Wir sind begnadigt worden. Wir sind beschenkt worden. Was sollen wir denn reden? Wir können nur Danke sagen. Ja? Das Bewusstsein muss mit uns gehen. Und dann haben wir auch eine bessere Begegnung mit dem Nächsten. Du, ich bin auch nur ein Beschenkter. Ich kann dir gar nichts sagen. Ich will dir auch nichts sagen. Ich kann dir nur sagen, du kannst auch beschenkt werden. Ich bin nichts ohne den Herrn. Gnade und Frieden soll mit euch sein. Wir haben nichts zu unserer Rechtfertigung beitragen können. Jesus Christus hat sie völlig für uns vollbracht. Und das ohne unsere Aufforderung. Wir haben ihn noch nicht mal darum gebeten, dass er es tun möchte. Er hat es einfach für uns getan. Und darin rühmt Gott seine Liebe gegen uns, dass er in Jesus diese Rechtfertigung bewirkt hat, wo wir überhaupt noch gar nicht daran gedacht haben, weder darum gebeten haben, noch sie gewollt haben. Gnade, Geschenk Gottes, das sei immer mit euch. Und dieses Geschenk, dieses Bewusstsein dieses Geschenkes löst aus Dankbarkeit. Dankbarkeit. Hier an dieser Stelle verstehen wir dann auch später diese Worte. Sagt Dank für einiges, was euch gut erscheint. Ja, nee, ganz anders. Sagt Dank alle Zeit und für alles. Ja, und da stocken wir manchmal und sagen, das geht nicht. Aber das geht, wenn wir dankbar sind über die Gnade. Dann geht das. Da müssen wir noch nicht mal wissen, wo das hinführt, die einzelnen Dinge. Wir wissen eins, dass Gott alles gut macht. Gnade, wenn er uns so beschenkt hat, dann wird das auch seinen guten Sinn haben. Danke, danke. Paulus konnte im Gefängnis danken. Die rechte Erkenntnis und Auswirkung der Gnade Jesu bewirkt also auch immer Frieden. Ein Mensch, der in diesem Bewusstsein der Gnade bleibt und in der Dankbarkeit, der hat fortwährenden Frieden. Das kann man an sich selbst also sehen. Wenn mein Friede abhanden kommt oder zurückgedrängt wird, dann brauche ich nur mal mich fragen, bist du eigentlich dankbar? Und weißt du überhaupt, dass du begnadigt bist? Und wenn ich die zwei Punkte wieder neu kläre, dann kehrt der Friede wieder ein. Friede ist überall da, wo Dankbarkeit herrscht, aus dem Bewusstsein, ich bin begnadigt. Ich habe nur zu jubeln, denn ich habe nur Gutes empfangen. Gott hat mich gesegnet. Dann habe ich Frieden. Und hier verstehen wir auch diese Aufforderung, soweit es dann an uns liegt, mit allen Menschen sollen wir Frieden haben. Mit allen. Also da wird gar nicht gesagt, mit dem nicht, mit 90%, ja, mit allen. Das ist die neue Möglichkeit aus dem Geheimnis der Gemeinschaft mit Christus und seiner Gemeinde. Im Frieden bleiben, auch wenn andere den Frieden nicht halten, kann ich im Frieden bleiben. Aus Dankbarkeit für diese Gnade. Darum wünscht also der Apostel Paulus gleich einleitend diese zwei Stücke der Gemeinde zu Philippi, dass sie dadurch im Vater und im Sohn bleiben. Im Vater und im Sohn bleiben. Durch Gnade und Friede. Hier wird also auch die Einheit von Vater und Sohn sowie Gnade und Friede betont. Das gehört einfach zusammen. Eines ohne das andere ist nicht möglich. Gnade annehmen, ohne im Frieden zu leben, geht nicht. Kein oder nur Friede haben zu wollen ohne Gnade geht nicht. Den Vater haben zu wollen ohne den Sohn geht nicht. Den Sohn haben wollen ohne den Vater geht nicht. Kein Friede ohne Gnade, keine Gnade ohne Friede. Kein himmlischen Vater ohne den Sohn, kein Erlöser haben ohne den Vater im Sohn. Der Apostel Johannes hat das mal so schreiben dürfen, um deutlich zu machen, dass diese Einheit absolut notwendig ist. Und hier merken wir schon, auch in unserer heutigen Zeit, wo man versucht, alles Religiöse zusammenzubringen, unter einem Dach, alle haben den gleichen Gott. Der Versuch ist Unsinn. Er scheitert, er klappt nie, weil die Schrift eindeutig sagt, wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Der braucht nicht glauben, ich habe Gott in meinem Leben. Stimmt nicht. Denn nur wer den Sohn hat, hat den Vater. Und wer dann den Vater hat, der hat auch den Sohn. Ja? In 1. Johannes 2, 23 steht dann Folgendes. Vers 22 lese ich schon. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Denn, wieso? Manche leugnen ja den Vater nicht, sondern nur den Sohn. Aber dann kommt dieser Vers. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. In Wahrheit leugnet er den Vater dann auch. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und hier verstehen wir dann die geistliche Betonung in der Einleitung des Philipperbriefes, ja? Gnade und Frieden in Gott, in Jesus Christus. Das gehört zusammen. Das soll bei euch, Philipper, immer vorherrschen. Bitte denkt dran, ihr habt es ja so empfangen und bleibt jetzt darin, damit ihr tiefer in das Geheimnis der Gemeinde eingeführt werden könnt. Noch zwei kurze Punkte. Ich lese noch mal von der Dankbarkeit, die Paulus nun ausspricht. Er sagt, ich bete immer für euch. Ich bin so dankbar darüber. über dem, was anfänglich bei euch geschehen ist und was immer wieder weitergezogen ist durch euer ganzes Leben. Aus dieser Freude bete ich für euch. In Vers 3 und 4 haben wir das gelesen. Paulus bezeugt also die große Dankbarkeit über das wunderbare Wirken des Herrn unter diesen Gläubigen in Philippi, die trotz der Anfechtung und Verfolgung, das hat ja nicht aufgehört mit dem, dass Paulus aus dem Gefängnis zu Philippi kam, da wurde die Gemeinde danach weiterhin angefochten, und dass sie trotz dieser Anfechtung weiter ein Glaubenszeugnis von dem Geheimnis des Lebens mit Gott blieben. Paulus zeigt aber dadurch auch auf, durch das Gebet der Dankbarkeit Gott gegenüber, dass das Gebet eine Kraft ist, die diese Dankbarkeit ausdrücken soll. Also wenn ich sage, ich bin dankbar und kein Gebetsleben habe, dann stimmt es auch nicht. Dankbarkeit drückt sich im Gebet aus. Je dankbarer ich bin, desto mehr Drang habe ich, Gott das einfach zu sagen, zu beten, mit ihm zu reden. Und daran sehen wir, dass viele in ihrer Dankbarkeit rückläufig geworden sind, weil sie gar nicht mehr beten. Manchmal habe ich den Mut, das zu fragen, auch im seelsorgerlichen Gespräch, wie sieht es aus mit deiner täglichen Bibellese und deinem Gebet? Ach, weißt du, ich habe schon eine Woche nicht gelesen. Ja, mit dem Gebet ja so zwischendurch, so alle 3 Tage. Sag ich so, dann bist du sicher wenig dankbar deinem Gott. Hast du schon vergessen, dass er dich erlöst hat? Denn wenn du das nicht vergisst, würdest du ihm jeden Tag danken im Gebet. Dann wäre es dir ein großes Anliegen. Dankbarkeit und Gebet, das will der Apostel auch hier deutlich machen, gehört zusammen. Ich sage, wenn ich dankbar bin, das sage ich doch auch einem Menschen. Da sage ich doch hier auch jemand Danke, weil ich mich freue darüber. Ich sage doch nicht einfach, na, steht da, na gut, steht da. Sondern ich frage, wer hat es dahingestellt? Und dann sage ich Danke, hat mir gut getan. Ja? Wenn ich dankbar bin, dann rede ich mit Gott über mein neues Leben. Und das wollte Paulus auch hier mit signalisieren. Wer nicht dankbar ist, betet nicht. Wer sich über das Wirken Gottes in Jesus freut, will und wird es ihm immer wieder sagen. Er wird Dank sagen alle Zeit, alle Zeit. So sagt Paulus, ich bete alle Zeit darüber, was ich da bei euch sehe, ihr liebe Philipper. Das macht mich so froh. Und noch der Punkt Gemeinschaft. Die Freude des Apostels ist besonders über die Beständigkeit der Gläubigen groß. Sie blieben in der Gemeinschaft des Evangeliums von Anfang bis auf diesen Tag, wo er auch schrieb. Sie taten das, was in der Apostelgeschichte steht, bei der ersten Gemeinde. Sie blieben nicht nur in der Apostellehre, sondern beständig. Beständig. Sie blieben nicht nur in der Gemeinschaft, sondern beständig. Beständig. Sie blieben beständig im Brotbrechen und auch beständig im Gebet. Das Wort beständig ist dabei so wichtig, weil die Dankbarkeit sehr groß war. Es ist der Ausdruck der Liebe zu Gott. Darin wollten sie festbleiben bis zu seinem Wiederkommen. Keine Anfechtung der Zeit, und das dürfen wir uns auch in diesem Blick noch sagen, keine Anfechtung der Zeit ist größer als die Kraft der Zuwendung Jesu. Keine. Können wir sagen, was wir wollen, obwohl wir das manchmal so empfinden. Aber keine Anfechtung der Zeit ist größer als die Macht und Kraft der Zuwendung Jesu. Das schreibt der Apostel dann auch an die andere Gemeinde und sagt, dass alle Anfechtungen so ein Ende finden werden, dass ihr es tragen könnt. Ja, ist nichts größer. Nichts ist größer. Uns erscheint es nur manchmal so, aber es ist nichts größer. 1. Korinther 10, 13, 14 steht das. Dass Jesus Christus das begonnene Werk vollführen wird, bedeutet für uns, die wir ihm treu folgen, Gewissheit und Sicherheit. Gewissheit und Sicherheit des Heils in Ewigkeit. Wir können immer sagen und sollen sagen, auch mit dem Psalm 23, der Herr wird nicht mein Hirte sein, er ist es. Ist mein Hirte. Und Judas 1, wir sind geheiligt in Gott. Nicht wir werden geheiligt in Gott, wir sind geheiligt in Gott. Das ist sehr wichtig, das können wir dann immer sagen. Weil das gute Werk, das Jesus begonnen hat, wird er auch zu Ende führen. Wir sind geheiligt in Gott. Und zwar vollständig. Bloß wir haben sie noch nicht so erkannt, wie sie vorhanden ist. Gnade teilhaftig geworden. Paulus zeigt, und das ist jetzt der Schluss von dieser Einleitung, dass der Dienst an der Gemeinde und die Verkündigung des Evangeliums selbstverständlich ist für einen begnadigten Sünder. Jemand, der begnadigt ist, hat das Bedürfnis, dies weiterzusagen. Den braucht man gar nicht auffordern, zu missionieren. Der tut's einfach. Wir können doch nicht unterlassen zu reden von dem, was wir erlebt haben. Manchmal sind wir dann vielleicht sogar zu überschwänglich darin, weil wir immer mehr reden wollen. Wir sind dann nicht zu bremsen. Ja? Ich weiß das noch, meine Schwiegereltern, die haben dann viel Reden von uns anhören müssen und mein Schwiegervater sagt schon wieder eine Epistel davon eben, ja, weil wir so viel geschrieben haben. Unser Herz war einfach voll. Wir mussten es einfach sagen, was wir da erlebt haben. Ja? Es ist selbstverständlich, dass wir Missionare sind, wenn wir diese Gnade Gottes in Jesus erfahren haben. Ob das nun in äußeren Fesseln, so wie Paulus im Gefängnis war, oder in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums in der Freiheit, wie er sagt, so ist er mit allen, die Jesus lieben, von Herzen verbunden und überall der Zeugende von dem neuen Leben. Er zeugt auch davon, dass sein gleichbleibender Glaube und die gleichbleibende Liebe zu der Gemeinde in Philippi vorhanden ist und darauf beruht, dass er mit allen dieselbe Hoffnung bekommen hat. Dass er in der gleichen Liebe zu ihnen bleibt, das hängt mit dem gleichen und selben Geist zusammen, der in ihnen ist und in ihm. Und somit sind wir verbunden. Das wollte er sagen. Alle sind derselben Gnade teilhaftig geworden. Darum sollen alle zu aller Zeit in ganzer Hingabe dem einen Herrn und Gott in Jesus Christus leben und dienen.